Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, freudige Wochen aktuell im Erzgebirge, denn so stark ist unser Verein schon lange nicht mehr in die Saison gestartet. Wir wollen heute mit euch wieder über das Team sprechen. Wir tun das für euch. Wir gucken uns die letzten Spiele an, wir gucken uns das aktuelle Team an und wir gucken uns alles an, was so um den Verein herum so passiert ist. Und das macht natürlich Spaß, wenn man hier die Saison startet mit 4 Spielen und ohne Niederlage. Dabei ist wieder Tobias. Hi Tobias.
Glück auch aus Leipzig.
Martin ist leider nicht dabei. Gute Besserung, alles Gute weiterhin an dich, Martin. Aber wir haben heute noch einen dritten Gast bei uns mit dabei, nämlich das ist Max. Hallo Max.
Glück auf, aus Rostock.
Max kennt ihr, fragt euch jetzt vielleicht, warum er ein Rostock ist, aber das kann er gleich selbst erzählen. Max kennt ihr als Social-Media-Heini des Vereins, der jetzt rund um den Verein berichtet, die Spielberichte für die Vereins-Homepage schreibt. Und ich denke, der ein oder andere hat auch schon vielleicht ein paar andere Aktionen von Ihnen rund um den Verein miterlebt. Max, ich habe dich jetzt gesehen nur im Fernsehen gesehen, gegen Sandhausen. Du bist ja da hier voll am Spielfeld mit dran und klatschst die Spieler ab. Du bist mitten im Geschehen, oder?
Naja, nach dem Spielen sammelt man natürlich mal noch seine Eindrücke und gegebenenfalls eine Spielerstimme. Wenn irgendwas kritisch war, dann lieber gleich direkt, anstatt durch die zweite oder dritte Ebene.
Und da sind ja auch die Spieler ganz offen und quatschen
ja,
auch mit dir?
Ja, das ist bei den Erfolgen zurzeit auch gar kein Problem.
Okay, das stimmt. Sehr schön. Tobias, schon erste Erfolge im neuen Job in Leipzig erreicht?
Naja, wie gesagt, die Arbeitsbelastung ist tatsächlich enorm. Wir nehmen ja gerade hier 20.48 Uhr auf, also ich bin 20.15 zu Hause gewesen, ich habe um 7 das Haus verlassen. Das ist jetzt so seit circa einem Monat so meine Werktagroutine. Aber ich will mich da jetzt gar nicht so sehr beschweren, mir war ja immer klar, dass ich diese Arbeitsstelle nicht für immer machen werde. Aber grundsätzlich gesehen ist die Arbeit, die ich da mache, also ich arbeite ja in einem Traumazentrum, für mich einfach sehr, sehr erfüllend. Also gerade die Arbeit mit den Patienten. Und von dahingehend ist es so, so das, was man da so hört, das lehrt einem dann so auch so eine gewisse Form von Demut.
Vermisst du was an Dresden?
Schlimmerweise eine Menge.
Das hätte ich nicht erwartet jetzt.
Ja, also.
Sag eine Sache.
Also zum Beispiel, ich vermisse dieses wundervolle Ambiente der Altstadt zum Beispiel. Ich vermisse auch tatsächlich meine alte Arbeitsstelle. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen, also meine neuen Arbeitsstelle, da wird so mit so ein bisschen härteren Bandagen gearbeitet. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, denn ich bin ja eher so ein Harmoniemensch, ich bin ja eher so ein bisschen ein Konsensmensch und so ein bisschen, ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen angekommen, so in der harten Arbeitswelt und von dahingehend sehe ich mich da vielleicht auch so ein kleines bisschen so zurück, so an diese beschauliche Schule, wo ich war. Und aber wie gesagt, ich glaube, in Leipzig kann ich eine ganze Menge lernen, wo ich einfach auch als Mensch reifen werde, wo ich aber, glaube ich, einfach auch als Fachmann natürlich auch reifen werde.
Genug Business Talk, Tobias. Die wichtigste Frage ist, bist du schneller in Aue jetzt von Leipzig aus?
Ich glaube bloß 10 Minuten.
Was? Leipzig-Aue 10 Minuten? Wie machst du
das? Nein, Gott, ich glaube, ich bin bloß 10 Minuten schneller in Aue, glaube ich.
Okay. Alles klar. Sehr gut. Wir haben uns ja auch schon gegen Ingolstadt im Stadion getroffen. Das war ja dann auch Sonntagabend. Ich glaube, im Auto seid ihr angereist, ne, aus Leipzig. Das hat ja ganz gut geklappt. Und Max, wir haben jetzt ja gemeinsam das Spiel in Lübeck geguckt. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weswegen du jetzt in Rostock bist und heute mit uns aufnehmen darfst, oder?
Ja, ich habe auch noch die Verpflichtung der Lohnarbeit. Das bleibt noch aus und da habe ich glücklicherweise mit dem Lübeck-Spiel auch noch eine kleine Verbindung mit der Arbeit hier in Rostock gehabt. Das habe ich dann in einen Rutsch gemacht und deswegen bin ich jetzt gerade in der Nähe vom Ostseestadion. Also ich gucke mir auch gleich noch die Gegner für nächstes Jahr an.
Sehr gut. Hast du schon gestickert rund ums Stadion?
Ja, allerdings. Mal sehen, ob das morgen noch hängt.
Picks or didn't tempt. Also bitte Fotos posten dann, wo auch immer. Sehr schön. Ja, ich habe es euch vorhin schon gesagt. Wir sind in der glücklichen Lage, über 2 Siege und 2 Niederlagen zu sprechen. Und Tobias, du bist ja unser Statistik-Spezi. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die letzten Drittliga-Starts angeguckt von uns. Hast du es auch gemacht oder wenn du es nicht gemacht hast, glaubst du, wir sind schon mal so gut in die dritte Liga gestartet?
Ich glaube nicht. Also beziehungsweise, also ich glaube, in der Aufstiegssaison sind wir, glaube ich, in der letzten Aufstiegssaison sind wir, glaube ich, mit einer Niederlage gestartet. Danach kamen, glaube ich, zwei oder drei Siege in Folge. Also es ist zumindest einer unserer besseren Drittliga-Starts.
Max, kannst du dich erinnern an einen besseren Drittligastart?
Nee, ich glaube nicht. Also selbst beim letzten Aufstieg war es ja auch am Anfang relativ schwierig bis zum 9. Spieltag oder so. Das ist dann erst so im Herbst ging es dann los. Und ich glaube, selbst beim ersten Aufstieg war es nicht ganz so gut.
Ja, also ich habe mir mal den, also letzte Aufstiegssaison 2015-16, da sind wir mit 7 Punkten gestartet nach 4 Spielen, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Aber der kleine Einbruch kam dann etwas später. 2009, 2010, wo wir in die dritte Liga, in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, da hatten wir gar nur 6 Punkte nach 4 Spielen und nochmal ein Jahr zurück, also die Saison, wo wir halt auch nur den Drittligaerhalt geschafft haben, hat man tatsächlich auch nur 1 Punkt aus 4 Spielen. Also das hat eine Historie, dass wenn wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, dann auch die erste Drittligasaison relativ schwach war, beziehungsweise der Start wenigstens. Also das war 2008, 2009 genauso. Ein Punkt aus 4 Spielen, also sagen wir mal genauso wie jetzt in der letzten Saison. Und da, Fun Fact, vierter Spieltag, Saison 2008, 2009, wir verlieren 4:2 bei Werder Bremen 2, legendärer Platz 11, wo wir gespielt haben. Und wer schießt uns da ab? Das Sturmduo Max Kruse und Martin Hanik. Kleiner Insight vor, wie viel waren es jetzt, 14, 15 Jahren, wie es dazu ging und welche Kandidaten uns damals abgeschossen haben. Ja, nichtsdestotrotz, dieses Jahr läuft alles viel, viel besser. Wir sind super gestartet. Ich glaube, wir hatten vor, Tobias, vor 4 Wochen unsere Saisonauftaktfolge ja gehabt, auch noch vor dem ersten Spieltag. Wir waren ja beide etwas pessimistisch, hätten, glaube ich, nie mit so einem guten Start gerechnet. Aber jetzt 4 Spiele, 8 Punkte, Tobias, da kannst du schon, bist du sicherlich sehr zufrieden, oder?
Auf jeden Fall, also damit hätte ich in der Tat überhaupt nicht gerechnet. Vor allen Dingen hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass unsere Newcomer also einfach da so gut performen, also gerade Schwirten und Meuthen, die da wirklich einfach super, super Jobs machen, die einfach auch sehr gut auch in unser System letztlich gesehen ja auch passen. Also ich meine, wir haben das gemacht, was wir ja auch in unserer Aufstiegssaison letztes Mal gemacht hatten, dass wir uns Leute aus den zweiten Mannschaften geholt haben, die bei uns einfach sehr, sehr gut performen. Und die dann natürlich einfach auch einen gewissen Wind und einen gewissen auch Esprit ja auch reinbringen und vor allen Dingen aber auch etablierte Spieler unter Druck setzen.
Ja, zwei Siege, zwei Unentschieden. Sieht natürlich auf dem Blatt Papier auch schon mal alles sehr gut aus. Wenn ja jetzt der Pessimist hier ans Mikro tritt und sagt, da waren auch schon sehr, sehr glückliche Dinge mit dabei. Elfmeter in Lübeck, Nachspielzeit Ingolstadt, gerade so noch den Sieg dann geholt, auch gegen Sandhausen, eher kurz vor Schluss, gerade so das 2:1 über die Bühne gebracht. Max, waren es eher glückliche Punkte, die wir geholt haben, für deiner Meinung nach, oder war es dann schon auch im Zweifel doch 4 Spiele, die dann doch überzeugend die Punkte geholt wurden?
Also im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich relativ überzeugend. Also ich habe das schon in der Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft deutlich gefestigter war, auch defensiv stabiler. Von daher war es für mich eher so ein klassischer Übergang von einer guten Vorbereitung in einen guten Saisonstart. Und sag mal so, die Siege hat man in der Endphase erzwungen und die Punkte hat man auswärts sich dreckig erkämpft. Also die ganzen Punkte hätten wir letzte Saison mit der Leistung und der Einstellung der letztjährigen Mannschaft wahrscheinlich nicht geholt. Von daher sage ich mal, im Großen und Ganzen verdient. Also vielleicht ein Punkt zu viel, aber im Großen und Ganzen verdient.
Ja. Und das ist im Wesentlichen auch das Fazit, was ich heute irgendwie auch ziehen wollte, weil letztlich gesehen, also gerade wenn man sich das Spiel halt auch gestern ansieht, in Lübeck, so ein bisschen das Ding hätten wir letztes Jahr eben keinen Punkt geholt oder das ist so ein bisschen so, also ich finde, es ist so ein gewisser neuer Kampfgeist ja auch in der Mannschaft drin, was ich eben sehr, sehr positiv finde.
Ja, also würde ich auch mit unterschreiben. Manchmal braucht man halt auch das Spielglück, was du halt dann gerade vielleicht in der letzten Saison nicht so hattest, um dann halt mal so Einwechslungen durchzuführen, die dann halt dann auch zum Torerfolg führen. Das hat ja gegen Ingolstadt gleich im ersten Spiel, wenn wir hier gerade mal aufs erste Spiel gucken, auch super geklappt. Für mich das Positivste an dem ganzen Spiel waren die 10.000 Zuschauer, also dass es Aue geschafft hat, 10.000 Zuschauende da irgendwie zu aktivieren, ins Stadion zu kommen, auch Sonntagabend, sondern dann eher, sagen wir, unattraktivsten Zeit in diesem Jahr, in dieser Saison, die man sich so raussuchen kann. Aber Saisonstart, relativ schlechte Saison im letzten Jahr, da wieder 10.000 Leute zu aktivieren, die Sonntagabend vielleicht auch schon wieder auf dem Weg irgendwo anders hin wären, ist ja schon mal super. Und wenn man dann auch das noch garniert mit einem Sieg, kann man, glaube ich, schon von einem ja, passenden Saisonstart sprechen. Glückliches Händchen von Pavel Dotschev wahrscheinlich, Tobias, oder? Wir waren gemeinsam im Stadion, saßen zwar nicht nebeneinander, aber das hat er gut gemacht.
Das hat er definitiv gut gemacht. Also ich meine, wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere, das war ja ein Tor von Thiel. Und ich glaube, er hatte ja Thiel und Meuer, den hatte er vorher eingewechselt. Meuer wollte eigentlich spektakulär zu einem Fallrückzieher antreten. Der ist ihm misslungen. Das wurde aber zur mustergültigen Vorlage einfach für Thiel. Und also ich hatte gar nicht mehr so mit dem Sieg gerechnet. Und ich glaube auch die Ingolstädter halt irgendwie nicht. Also von dahin gehen. Also am Ende gesehen war es vielleicht ein glücklicher Sieg, aber Ingolstadt es hat aber auch eine super starke Mannschaft, wenn du mal guckst, mit welchen Leuten die da angetreten sind. Also wenn die da mit einem Malone antreten, mit einem Costly antreten, mit einem Fröder antreten, mit einem Paco Testro antreten. Also ich meine, dass wir gegen die einen Sieg geholt haben, das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen.
Auf jeden Fall aller Ehren wert, auch das Spiel zu null. Also die anderen Spiele haben wir ja immer ein Gegentor bekommen, aber hier hat ja gerade, Max, du hast es ja angesprochen, die Defensive stabil gehalten und auch gerade gegen diese offensivstarke Mannschaft die Null gehalten. Wer mich hier halt schon direkt in den ersten 5 Minuten überzeugt hat und das auch in den nächsten Spielen total bestätigt hat, ist halt Vukancic da hinten drin. Also diese Kante, kroatische Kante wahrscheinlich, der hier wirklich in den ersten paar Minuten 3 Aktionen gegen Paco Destro hatte, also wirklich ein gestandener Zweitliga- und sehr, sehr guter Drittliga-Stürmer, hat er dreimal da abprallen lassen. Und wie gesagt, ich habe mich schockverliebt in den ersten paar Minuten direkt in Vukancic. Max, auch ein guter Typ hinter den Kulissen. Das kann man jetzt ja mal ausnutzen, wenn wir dich hier im Podcast haben.
Na, ich glaube, so was ich mitbekommen habe, sehr bodenständig und sehr ruhig eigentlich. Obwohl er ja, wie gesagt, sehr aggressiv spielt. Ich finde auch seine Spielweise erinnert so ein bisschen an Steve Breitkreuz, relativ groß gewachsen und gut in Zweikämpfen, gutes Timing. Und er setzt seinen Körper ganz gut ein. Ich glaube, wenn er noch ein bisschen größer und breiter wäre, wäre es noch gefährlicher für die Innenverteidiger. Und ich denke mal, der ganze Auftritt der Abwehr, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, wo wir ja phasenweise enorme Probleme hatten, im eigenen Strafraum oder in der eigenen Hälfte da die Kontrolle zu behalten. Also wenn ich die letzten 4 Spiele jetzt gucke, mir fallen nicht viele Phasen ein, wo wir ein ernsthaftes Problem im Strafraum hatten. Und selbst die Gegentore, die passieren manchmal, aber im Großen und Ganzen, die Abwehr ist relativ stabil und mit dafür verantwortlich sehe ich eigentlich Kerem Vukancic und auf der anderen Seite Barilla, der ziemlich ballsicher ist und auch sehr dosiert gut verteidigt. Also das ist schon eine Viererkette gerade, die so ein bisschen ja, Stabilität ausstrahlt.
Ja, und einfach auch eingespielt ist und scheinbar auch eingespielt bleibt, weil gerade mit diesen beiden Innenverteidigern, die sich ja scheinbar festgespielt haben, hat jetzt Aue wirklich ein tolles Innenverteidiger-Duo. Tobias, das sind jetzt nicht die zwei, die wir in der Saisonauftaktsfolge als Innenverteidiger präferiert haben.
Ja, so, ich fand wieder immer so, Barilla, das ist ja auch ein relativ kleiner Spieler. Aber der macht das gut, aber von Vukancic hätte ich mir das schon noch irgendwie so ein bisschen erhofft. Also ich hätte es mir nicht erwartet, aber ich hätte es mir zumindest erhofft.
Ja, das habe ich mir auch erhofft, das hoffe ich mir von allen dann so, aber wenn es halt wirklich auch dann zutage kommt halt, ne? Und er, sagen wir mal, mit den Ja, es waren ja auch keine Vorschusslorbeeren, sondern war ja wirklich bei Fortuna 2, Düsseldorf 2, jetzt auch irgendwie in der Regionalliga, wo man nicht sagt, okay, das ist jetzt ein namhafter, bekannter Innenverteidiger, wo wir wirklich von rechnen können, dass es so eine Kante hinten drin ist. Aber das ist in seinen jungen Jahren, glaube ich, schon super. Und auch jetzt kann man, glaube ich, schon bestätigen, den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht. Und jetzt in Lübeck habe ich es ja dann auch nochmal gerade aus so einer schönen Position hinterm Tor auch gesehen. Der kann halt auch Spiel aufbauen. Ne? Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Kämpfer, der hinten die Leute abprallen lässt und wegblockt und im Zweikampf im Zweifel sehr gut ist, sondern der kann auch, wenn er einen Ball hat, gute Bälle nach vorn spielen. Das auch mehrfach passiert jetzt gegen Lübeck. Also da, glaube ich, können wir schon sehr, sehr froh sein, dass wir den haben. Und ja, selbst Tim Dannhof auf rechts und Rosenlöchner als auch jetzt Kilian Jakob dann auf links. Scheint ja eine eingespielte Viererkette jetzt dann auch tatsächlich zu sein. Linus Rosenlöcher, vielleicht gute Besserung, sollten wir auf jeden Fall sagen. Vielleicht jetzt eher den Stammplatz verloren, weil auch Kilian Jakob hat mich auch in den letzten Spielen schon überzeugt durch seine auch Kampfstärke gerade.
Na, ich das aber einfach so, dass diese stärkere Innenverteidigung natürlich auch den Außenverteidigern einfach ein Stück weit auch mehr Stabilität verleiht. Also ein Stück weit Linus Rosenlöcher, der ja auch gerade gegen Ingolstadt wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Denn okay, Dannhoff hat er jetzt gerade im letzten Spiel gegen Lübeck natürlich auch einen kann man auch nicht so sagen, aber zumindest in der Endkonsequenz, also ist er da, glaube ich, nicht so entscheidend in den Zweikampf gegangen, genau wie Barilla nicht, aber insgesamt wirken halt auch die Außenverteidiger wesentlich stabiler.
Genau, agiler auch, also jetzt in Lübeck auch nochmal gesehen, also wirklich auch gut stehend und auch schlau stehend, das hat mir wirklich gut gefallen.
Ich glaube, was da auch mit hinein kommt, was man gar nicht so von außen so schnell sieht, ist, also ich finde, die Außenverteidiger sind sehr offensiv. Da fehlt es hinten, finde ich, ein bisschen mehr als vorne machen sie viel Betrieb. Hinten können es manchmal ein bisschen stabiler sein. Aber was ich mir ganz toll auffällt, ist, dass die ganze Mannschaft im Kollektiv verteidigt. Also wir haben das vor allem gegen Essen, habe ich das gesehen. Also da macht Sean Seitz und Marcel Beer machen Sprints über das halbe Feld, um irgend so einen lapidaren Ballverlust in der 70. Minute noch auszumerzen und dort auf den Außen zu helfen. Also ich finde, im Kollektiv verteidigt die Mannschaft viel besser. Dadurch fällt es auch gar nicht so auf. Und wir haben, ich glaube, auch dieses Jahr eine bessere Doppelsechs. Also Marco Schikora spielt in den letzten 4 Spielen absolut überragend. Die Zweikämpfe passen wunderbar. Jonas Pepic ist ein viel robusterer Sechser, als jetzt Sam Schreck letztes Jahr war und versucht die Bälle ganz gut zu verteidigen. Ich glaube, in der Mannschaft fangen wir es gerade sehr gut auf. Das ist, glaube ich, nicht nur die Viererkette.
Ich glaube, das ist ja auch das Gefühl, irgendjemand hat es jetzt auch in einem Interview, ich glaube, Maxi Thiel bestätigt, irgendwie hat man das Gefühl, die natürlich auch solche Siege fördern das Ganze auch, aber man hat das Gefühl, irgendwie die Mannschaft mag sich auch und hält zusammen. Und Maxi Thiel hat auch gesagt, dass die Kabine lebt und man irgendwie Spaß hat, miteinander Fußball zu spielen. Nimmt man das auch so wahr? Also du wirst jetzt hier keine Internas aussprechen können, wie was, keine Ahnung, im letzten Jahr irgendwie schief ging und so, aber hast du das Gefühl irgendwie, das sind auch Kumpels, die auch gern vielleicht auch privat irgendwie was damit zusammen machen?
Ich kriege ja auch nur am Spieltag oder so mal hier und da was mit, aber ansonsten, ich wie gesagt, das ist halt dann der Erfolg. Ne? Also wir werden das sehen, was in ein paar Spielen dann ist, wie man das jetzt, diese Phase jetzt bewerten kann. Ich glaube, das kommt einfach mit dieser Euphorie, die eine neue Saison mit sich bringt. Ich glaube, da wurde wirklich im Sommer der Reset-Knopf gedrückt und das haben wir jetzt alle erstmal so mitgenommen und die Erfolge bestätigen das jetzt. Wir werden sehen, wie gut das dann alles läuft, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn der nasse November kommt.
Ja. Ja, dann, bevor der November kommt, war sind wir nach Essen gefahren. Du auch, Max, du warst ja, ich glaube, sogar bei allen 4 Spielen jetzt dabei, oder? Hast du schon eins verpasst?
Bis auf das Ingolstadt-Spiel, das konnte ich leider
Ah
nicht
ja,
wahrnehmen,
stimmt.
aber
Stimmt,
ich
ja.
werde jetzt alle Spiele erstmal so weit
Sehr
versuchen
gut,
mitzunehmen.
sehr gut. Hafenstraße, immer noch so kultig wie früher?
Also mich hat es nicht abgeholt, also ich weiß nicht, der Funke ist nicht so übergesprungen, da haben mich schon andere Stadien mehr beeindruckt, war aber auch ein merkwürdiges Spiel, also es hat nicht so richtig. Also ob es am Platz jetzt lag oder so an der Spielweise beider Mannschaften, das wollte nicht so richtig losgehen, was vielleicht ganz gut war, wir waren nicht so richtig drin in der zweiten Hälfte, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt, die Hafenstraße.
Ja, ich glaube, mit dem Punkt fußballerisch kann man sehr zufrieden sein, am Anfang der Saison ohne Niederlage auswärts nach Hause fahren zu können. Und sagen wir mal, was sie schon angekündigt haben im Ingolstadt-Spiel, was man da schon, oder was ich jetzt live da gesehen habe, wurde da ja auch schon belohnt. Also was ich damit meine, ist die Agilität auf Außen bei uns. Also mit einem Rakete Umas Jaric, der da halt die übers ganze Spielfeld trippelt und dann den Traumpass dann irgendwie oder den Ball so reinschiebt, dass Seitz irgendwie auf dem Torwart nur noch zulaufen muss und den reinschieben muss. Ich glaube, wir haben hier ein Duo, die wirklich auch gern miteinander spielen und natürlich unglücklicherweise jetzt Marvin Stefaniak die ersten Spiele ausgefallen ist. Da hat, denke ich mal, Sean Seitz die Chance auf jeden Fall genutzt, was man jetzt auch in Lübeck ja gesehen hat. Hat ja alle Spiele von Anfang an, glaube ich, ja auch gemacht. Und ja, erste Traumtor der Saison gegen Rot-Weiß Essen, oder Tobias?
Auf jeden Fall. Also ich meine, Rot-Weiß Essen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel gewesen, von dahingehend. Also ich glaube, Auswärtsspiele sind für Aue natürlich immer sehr, 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 sehr schwer, aber von dahingehend muss man einfach auch sagen, das ist so ein bisschen, also ich meine, wir haben uns da gut einen Punkt erkämpft, aber mehr ist da am Ende auch nicht drin gewesen.
Genau. Erstes Traumtor der Saison gegen Essen. Nächstes Traumtor folgte dann schon im Heimspiel gegen Sandhausen, wo wir ja, nach ein paar Minuten schon das 1-0 machen. Magst du was live im Stadion? Tobias, hast du zufälligerweise das Spiel live gesehen auf Magenta?
Ich glaube nicht. Also aktuell ist meine Arbeitsbelastung so hoch irgendwie, dass ich gerade irgendwie kaum dazu
Okay.
komme, wirklich komplette Spiele live zu sehen.
Ja, also die Story war, dass halt bei Magenta dann das Bild ausgefallen ist, weil es wohl rund ums Stadion einen Stromausfall gab. Weißt, Max, hast du da auch direkt was mitbekommen von?
Ja, da war auf jeden Fall kurzzeitig der Strom weg, also auch die Lichter so ein bisschen aus. Aber ich sag mal so, das Stadion hat dann schon Seitz mit dem Ding angeknipst. Also Das war schon ein sehr geiler Moment. Also auch wir, das hat auch zu seiner Spielweise so gepasst, ne? Aus jeder Ecke quasi direkt zu schießen und quasi gar nicht richtig im Laufweg das Ding noch so um den Torwart zu zirkeln, war schon gut. Hatte natürlich die Mannschaft dann in dem Moment auch richtig den Moment genutzt und sich auch noch gleich das Gegentor abgeholt.
Ja, das wie gewonnen so zerronnen. Also ich saß zu Hause vorm Fernseher und dachte, dass meine Internetleitung spinnt, weil bei Magenta ist dann eben das Bild eingefroren. Kam dann aber auch gleich so ein Warnhinweis. Und ja, dann in Social Media, Twitter und so funktioniert ja dann noch. Dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass wir 1-0 führen und das wohl ein Traumtor gewesen sein soll und habe halt nichts gesehen. Und dann die nächste hier Schocknachricht, 1-1 dann direkt irgendwie 3 Minuten später. Und dann irgendwann ging ja auch das Signal dann wieder und dann hat man ja auch wieder was gesehen. Nur ich glaube auch, dass das Tor war halt nicht auf Tape von Magenta aufgenommen, weil halt ja die Kamera nicht funktionierte. Und ich glaube, weiß nicht, Max, ob ihr da was mitbekommen habt, irgendwie in Privattypi von irgendeinem Fußballportal hatte zufällig das Handy dann aufs Spielfeld gerichtet und hat das Tor halt als einziger auf Video gebannt. Muss man sich halt mal vorstellen, wenn dieses Tor ja, nie das Fernsehen gesehen hätte. Was habt ihr da irgendwas mitbekommen? Weißt du, was das für ein Typ war?
Ich glaube, das war noch Spielerbeobachtung oder so ein Analysekameramann. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das dann auch nicht so mitbekommen. Mein Fokus war ja dann eher auf das Spiel und alles, was danach war. Deswegen habe ich es nicht genau mitbekommen. Aber wir haben ja immerhin zumindest so ja, Amateuraufnahme
Ja,
quasi.
genau. Heutzutage können ja Handys auch ganz gut aufnehmen oder GoPros. Man hat es dann auf jeden Fall gesehen und ja, Marke Tor des Monats. Mal gucken, ob es in die Auswahl für den Monat August kommt. Aber vielleicht nicht ganz so schön, aber umso wichtiger dann das 2-1 von Joshua Schwirten kurz vor Schluss mit einer Traumkombination, wo ich dachte, ist das noch mein Erzgebirge Aue, Tobias? Du hast wahrscheinlich auch das Tor dann noch im Nachgang gesehen, wie sie sich da durchkombiniert haben und am Ende auch noch überlegt, den Ball Schwirten sich dann nochmal vorlegt, um dann einzuschießen. Das war schon sehr professionell gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Also man merkt natürlich, dass diese neuen Spieler, also neuen Spieler Schwirten und Meuer, dass die natürlich auch eine ganz andere taktische Ausbildung haben und natürlich auch über ganz besondere technische Fähigkeiten verfügen. Das ist absolut großartig.
Ja. Wer insgesamt da vielleicht etwas abfällt in unserer Lobhudelei der Mannschaft, ist Boris Daschi, meiner Meinung nach, der natürlich jetzt auch schon 3 Spiele von Anfang an gemacht hat. Ich glaube, in Lübeck wurde jetzt auch eingewechselt, dann aber eher so Richtung Schluss. Da ist mir ja aufgefallen, auch im Vorfeld zu Sandhausen, als dann die Aufstellung aufkam. Ich glaube, Pavel hat ja jetzt mehr oder weniger dreimal in den ersten 3 Spielen dreimal mit der gleichen Startaufstellung gestartet, wenn man mal Linus Rosenlöcher rausnimmt, der sich verletzt hatte. Und das in einer englischen Woche, wo er dann am Mittwoch ja, sagen wir mal, das gleiche Team wieder spielen lassen hat. Da dachte ich einen kurzen Moment, will Pavel nicht rotieren oder kann er nicht? Wie seht ihr so das Gefälle aktuelle Mannschaft und Bank? Hättet ihr mehr Rotation euch gewünscht in der englischen Woche?
Naja, beziehungsweise, also ich sag immer so, never change a winning team. Und ich glaube, was mittlerweile unsere große Stärke ist, dass wir einfach enorm viel Power einfach auch von der Bank halt auch bringen können. Und von dahingehend finde ich die Entscheidung, die Pavel getroffen hat, jetzt nicht falsch. Natürlich, der Erfolg gibt ihm natürlich recht, aber ich finde, dass die qualitative Breite unseres Kaders, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingen mag, einfach größer geworden ist. Mhm.
Boris Daschi, Max, ein Kandidat für die Mannschaft oder eher für die Bank?
Ich denke, also Pavel ist ja sowieso dafür bekannt, so quasi nie zu wechseln oder große Änderungen macht er eigentlich ungern. Also ich glaube jetzt auch die ganze Innenverteidigung hat ja jetzt diese englische Woche durchgespielt. Also ich will nicht wissen, wie schwer da die Beine dann waren. Also von daher ist Pavel sowieso ja eher ein konservativer Trainer. Und ich glaube, Boris Daschi hat schon seine Berechtigung so im Spielsystem. Also das ist jetzt nicht der einzige wirklich physische Spieler, den du im Angriff hast. Marcel Bär, sehr laufstark. Omar Sijaric und Sean Seitz, die sind ungefähr beide 1,70 groß, ungefähr 50 Kilo schwer. Also ne, man muss auch mal in der dritten Liga einen Ball festmachen können, auch mal so dreckige Bälle quasi verteidigen dort vorne. Ich kann mir vorstellen, dass Taschi da noch gerade nicht so einen guten Eindruck macht, aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder Phasen gibt in dieser Saison, ähnlich wie jetzt in der Rückrunde, wo er in gewissen Spielen einfach dann doch seine Stärken durchsetzen kann. Also ich glaube, es ist eher ein physischer Spieler, der jetzt nicht so der starke Ballverteiler ist, der jetzt nicht so für dieses schnelle Umschaltspiel geeignet ist. Aber ich denke mal, wenn wir dann in einer grauen Abend in Fell spielen und da muss irgendwie in der 67. Minute so ein dreckiger Ball über die Linie gedrückt werden, ich glaube, da kann er schon helfen. Ist aber jetzt gerade zur Zeit, gerade für ihn schwierig, denke ich mal.
Also ich finde generell, dass ein Boris Tatsch ja eigentlich nicht für die 10 geeignet ist. Also da bin ich jetzt irgendwie auch, das habe ich ja schon in der Saisonauftragsfolge gesagt, das ist für mich einfach kein Zehner. Also ich finde, das ist einfach so ein klassischer Wandstürmer, der aber, wo ich einfach sage, so, was macht dieser Mann denn auch auf der 10? Also das kann ich für mich persönlich nicht nachvollziehen. Aber ich will natürlich immer sagen, also mehr als ein informierter Laie bin ich da ja irgendwie auch nicht, aber von dahingehend ist es so, das ist so, was soll denn so ein super robuster Spieler jetzt auch auf der 10? Also ich meine, er ist ja in dem Sinn kein großer Spielgestalter, er ist ja so ein bisschen, er ist nicht sonderlich schnell, sondern das ist jemand, den spielst du vorne an, der haut dir den Kopfball rein, aber ich bin da nicht so ganz hundertprozentig zufrieden.
Ja. Also bisher ist Taschi bei mir nur aufgefallen, dass er wirklich hinten im 16er die Dinger rausgeköpft hat oder da als Rambock irgendwo aufgetaucht ist. Aber auch das ist natürlich eine Rolle und irgendwas sieht Pavel in ihm und ich glaube sogar auch Boris Taschi sieht sich als Zehner, hatte ich glaube ich irgendwo mal gehört und gelesen. Und sagen wir mal, die Mannschaft ist erfolgreich, wir holen die Punkte, dann wird sicherlich auch Boris Taschi seinen Anteil mit haben, aber natürlich auch Offensivspieler werden an Toren, an Vorlagen, an guten Aktionen gemessen. Und da kam tatsächlich von ihm jetzt gerade im Vergleich natürlich zu den anderen Offensivspielern auch relativ wenig. Aber gut, das Spiel in Lübeck haben wir uns, Max, ja gemeinsam angeguckt. Das ist auch noch wirklich ein schönes, altes Stadion an der Lohmühle, so wie man sich früher so den Fußball vorgestellt hat. Also wer da schon mal war, wird das sicherlich zustimmen können. Wer noch nicht da war, muss sich so vorstellen, wirklich so ein typisch alter Gästeblock, wo die Betonstufen noch drin sind, ein paar wenige Wellenbrecher aus dem Beton wachsen, sprießen die Pflanzen und Gänseblümchen. Und da steht man dann mit, wie viele Auswärtsfans waren wir, Max? 500?
Über 500.
Ja, genau. Also schon ein guter Mob, die sich da aufgemacht haben, in den Norden, an die Ostseeküste und mit Fischbrötchen und einem Punkt wieder zurückgekehrt sind. Viele Grüße an dieser Stelle an Julian, ein treuer Hörer. Viele Grüße, Julian, der mich nämlich angeschrieben hat, auch jetzt in Hamburg wohnt und studiert. Ob wir gemeinsam zum Spiel freuen wollen. Und Martin war ja auch mit dabei. Und da sind wir dann zu dritt nach Lübeck gefahren. Max haben wir dann dort getroffen. Und ja, ein Punkt ist ein Punkt. Klassischer Spruch nach so einem dann doch vielleicht eher glücklichen Unentschieden in Lübeck. Aber insgesamt trotzdem auch gerade nach diesen englischen Wochen und den vielen Kilometern, die wir gefahren sind, glaube ich schon auch ein trotzdem auch verdienter und guter Punkt für uns, mit dem wir ganz glücklich wieder nach Hause fahren können. Oder Max, siehst du es anders?
Naja, ich denke mal, also spielerisch war es dann sehr überschaubar. Ich glaube auch ein Spiel, wo man gesehen hat, dass unsere Spielweise nicht wirklich aufgeht, wenn der Kopf nicht zu 100% da ist und die Muskeln nicht richtig mitspielen, dann ist es schon schwierig, diesen, ich nenne es jetzt mal völlig übertrieben, ballbesitzorientierten, dominanten Stil dann zu etablieren. Es war halt ein schwieriges Spiel. Ich glaube, wenn man da in Führung geht, dann ziehen wir das durch. Wir hatten auch, glaube ich, ein, zwei gute Chancen. So haben wir, glaube ich, aus der Situation, die wir uns da in der zweiten Halbzeit selbst eingebrockt haben, noch das Beste rausgeholt.
Tobias, du hast wahrscheinlich auch am Fernsehen das Spiel verfolgt oder die Zusammenfassung gesehen. Elfmeter, ja oder nein?
Kannst du geben, musst du aber nicht.
Okay. Also im Stadion waren wir uns relativ einig, dass es auf jeden Fall einer ist. Also da sah es wirklich schon aus, dass er ihm hinten in die Hacken getreten ist. Zumal er ja auch eine gute Position hatte. Also ein Marcel Bär ist ja auch nicht bekannt für einen großen Schwalbenkönig. Und auch gerade in der Situation, wo er ist, neuer Verein, drei Spiele, noch kein Tor geschossen, läuft er alleine aufs Tor zu und muss ihn eigentlich nur noch reinschieben, spricht eigentlich auch dafür, dass er dafür sicherlich alles getan hätte, wenn er nicht dran gehindert worden wäre. Ja? Und also im Spiel sah es so aus, klarer Elfmeter. Im Fernsehen, ja, kann man tatsächlich drüber streiten, wenn man sich dann aus den diversen Blickwinkeln den Elfmeter nochmal angucken will. Was sagt Marcel Bär dazu, Max?
Ja, absolut klarer Elfmeter. Hat einen Tritt hinten abbekommen und damit ist das der Fall eigentlich auch klar. Also wie gesagt, kann man sich ja streiten, wenn man so 10-mal die Wiederholung ansieht. Ich meine, im Stadion war es relativ eindeutig so im Lauf in der Laufbewegung berührt. Der Linienrichter hat es eigentlich auch angezeigt. Also
Ja, ja.
der treibende Kraft war eigentlich der Linienrichter, der den besten Blick drauf hatte. Und dann, ja, ist es für mich müßig.
Ja.
Nehmen wir mit.
Marvin Stefaniak zeichnet sich aus als Elfmeterschütze. Das haben wir vorhin vielleicht noch bei Boris Taschi vergessen. Der hat ja auch noch den Elfmeter dann gegen Sandhausen ja leider verschossen. Aber Marvin behält die Nerven und schiebt ihn dann, glaube ich, an Philipp Klewin in die Mitte, donnert ihn in die Mitte und wir holen dann den Punkt in Lübeck. Und ja, hatten insgesamt grundsätzlich eine ganz schöne Auswärtsfahrt.
Also an dieser Stelle herzliches Mitgefühl für Malvin Schifanjak. Seine Mutter ist verstorben. Das waren ja auch die privaten Gründe, weswegen er gefehlt hat. Deswegen ja auch dieser sehr, sehr besondere Jubel. Ich glaube, das war nicht auf eurer Seite, oder?
Doch, 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 das war
Doch.
genau vor uns, ja.
Genau. Also von dahin gehen deswegen ja auch der Gruß gen Himmel. Und von dahin gehend, also auch von uns, vom Aue Podcast, sicherlich auch ganz, ganz großes Mitgefühl, möglichst viel Kraft und Zeit finden, einfach auch deinen Schmerz zu verarbeiten und einfach für dich auch einen guten Weg finden.
Genau, und schön, dass er wieder auf dem Spielfeld ist und vielleicht ist es auch ja, gewisse Ablenkung, die man dann halt hat, wenn man sich auf den Fußball konzentrieren muss. Dann ja, ist man einfach in Gedanken dann vielleicht woanders. Sehr schön. Und sich belohnt auch noch mit einem Tor. Das ist ja super. Und vielleicht haben wir dann auch unseren Elfmeterschütze für dieses Jahr, oder? Wenn Stefaniak auf dem Platz steht, würde ich jetzt mal sagen, nimmt er sich immer den Ball. Ich war Boris Daschib zu dem Moment auf dem Platz. Max? Das noch im
Ja.
Blick, ja?
Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, doch, doch, doch. Könnte. Ich habe es gerade nicht so wirklich im Kopf, aber ich glaube, es war relativ klar, dass das dann mal Stefanjak macht. Das
Ja.
erwartet man jetzt ja auch von einem Führungsspieler
Ja,
seiner Qualität,
ja.
dass er den dann auch macht.
Sicherlich auch nicht ganz einfach. Philipp Levin, wahrscheinlich alter Kumpel aus dem letzten Jahr, der wahrscheinlich auch weiß, was Marvin kann und wo er ihn hinschiebt. In die Mitte vielleicht bei solchen Aktionen immer das Einfachste.
Aber dazu zu Klivin will ich noch was sagen. Er äußerte ja in einem Interview, dass er noch zweite Rechnungen mit Spielern offen hätte.
Tatsächlich? Weißt du mehr?
Nee, also dieser Typ von Magenta meinte das dann. Ich habe das dann auch so ein bisschen nachrecherchiert und der hat das aber in einer lokalen Zeitung irgendwie präsentiert, dass der Abgang von Aue für ihn nicht so schön war und dass er dann noch durchaus zweite Rechnungen mit Spielern offen hätte.
Hat man jetzt im Spiel nichts mitgekriegt. Und Baxu war es ja noch hinter den Kulissen. Also ich glaube, da wäre schon was ans Licht gekommen, oder? Wenn es da irgendwie Diskussionen gegeben hätte.
Ein bisschen Säbelrasseln kann man, glaube ich, vor jedem Spiel gerne machen. Das gehört, glaube ich, dazu.
Auf jeden Fall. Gut, also 4 Spiele, 8 Punkte. Dritter Platz, glaube ich, jetzt mittlerweile, oder? Die Dynamo ist Erster, Zweiter.
Die Dynamo als Erster, also die spielen eine richtig, richtig starke Saison. Mhm. Also die überrollen die Liga, die haben jetzt gegen Sandhausen verloren. Ja. Das von dahingehend, aber Sandhausen ist halt auch eine richtig, richtig starke Mannschaft. Und von dahingehend, aber ansonsten spielen die eine richtig bockstarke Saison. Also ich denke, wenn die jetzt nicht ganz unerwartet einbrechen, werden die vermutlich aufsteigen.
Ja. Und Haching ist auf Platz 2, also auch genauso wie wir, 2 Siege, 2 Niederlagen und ja, selbst ja auch Lübeck, muss man auch sagen, ne? Lübeck gewinnt ein paar Tage vorher bei 1860 und die anderen Spiele spielen sie unentschieden, also auch noch ungeschlagen mit 6 Punkten auf Platz 7. Also wenn man sich mal anguckt, wir haben gegen Ingolstadt gewonnen, wir haben gegen Sandhausen gewonnen und gegen Lübeck auswärts ein Unentschieden geholt. War das jetzt auch schon kein Fallobst, wo man vielleicht nach der Saison sagen muss, ja, das waren Punkte, die musstest du auch holen. Wo ist das Limit diese Saison? Kann man schon was sagen? Wagt jemand von euch einen Ausblick,
Tobias? Ich finde es persönlich ganz, 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 ganz schwierig zu sagen, weil ganz kurz, weil, naja, was ganz, ganz kurz gesagt, wir performen gerade ganz gut, aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele junge Spieler und es ist bekannt von jungen Spielern, dass sie halt irgendwann in Leistungslöcher fallen.
Max, Aufstieg?
Naja, also man ist hier im Erzgebirge mittlerweile viel gewohnt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Euphorie, die jetzt gerade so ein bisschen ansetzt, die geht ja natürlich schon gleich nach 2, 3 Spielen los. Und ich weiß auch ganz genau, dass diese Euphorie sofort wieder verpufft, wenn wir 2, 3 Spiele verlieren. Also ich sag mal so, wenn wir Anfang Oktober noch ungefähr in dem Bereich sind, wo wir jetzt gerade stehen, dann müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen, dann hat sich da doch zu viel des Guten bewegt. Aber sag mal so, 1860 auswärts wird ein hartes Ding. Dann Heimspiel gegen Halle haben wir letztes Jahr schon im entscheidenden Moment nicht gewonnen. Und sagen wir so, der Gradmesser wird Dresden sein. Dresden auswärts, wenn wir da nicht verlieren und da uns irgendwie genauso präsentieren, ich glaube, dann müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen. Dann muss, ja.
Ja, du hast ja schon gesagt, das sind so die nächsten Spiele, 1860 auswärts, Dynamo auswärts, das sind die zwei übernächsten, oder das nächste und übernächste Spiel, gerade jetzt auch mit den 2 Auswärtsspielen, also einmal in Lübeck, jetzt fahren wir nach München dann nächstes Wochenende, selbst 1860 wird schon wahrscheinlich die härteste Nuss von allen Fünfen, die wir jetzt bisher vor der Brust gehabt hatten. Das Heimspiel gegen Halle scheint dann eher noch ein leichteres zu sein. Und danach fahren wir halt nach Dresden und es kommt ja an Regensburg als Absteiger aus der zweiten Liga. Also wir hatten schon schwere Gegner jetzt in den ersten 4 Spielen und auch die nächsten 4 Spiele werden sehr, sehr hart. Deswegen glaube ich, es ist klar, jetzt der September wird, glaube ich, schon sehr richtungsweisend sein, dass man so sagen kann, nach 8, 9 Spielen, wo die Reise hingeht. Ist jemand von euch in München dabei? Du hast ja, Max, gesagt, ne? Du bist ja bei allen dabei. Tobias?
Nee, ich werde, glaube ich, nicht mehr dabei sein. Also da habe ich leider gar nicht die Zeit dafür.
Schaffst du ein Heimspiel gegen Halle oder gegen Regensburg?
Ja, also Halle, da muss ich hinfahren, da ich ja aktuell ja auch gerade mit sehr vielen Halle-Fans zu tun habe. Das muss ich ihnen ja dann irgendwie im Sinne der Frustrationstoleranz Übung natürlich auch ein bisschen unter die Nase reiben.
Okay, gut, verständlich. Ja, auswärts Dynamo, das ist dann, glaube ich, wieder ein Sonntagsspiel. Ja, müssen wir schauen. Ich mache jetzt ja keine Abfrage, wie viele Punkte es gibt, weil es, glaube ich, noch wirklich komplett offen ist, in welche Richtung dann die Saison geht. Aber ich glaube, jetzt können wir ein erstes Zwischenfazit ziehen. Sehr gelungener Saisonstart, bester Saisonstart in die dritte Liga, seitdem die dritte Liga Profiliga ist. Und wer hätte das schon erwartet vor der Saison? Gute Arbeit, Matze Heidrich, kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, wenn man von ausgehen kann, dass die meisten Spieler und die Mannschaftszusammenstellung er und Pavel Dotschev gemacht haben. Also mega gut.
Ich glaube, was auch wichtig ist, dass dann sollten jetzt, sage ich mal, die nächsten zwei, drei Spieler nicht so erfolgreich sein. Ich glaube, dann muss trotzdem so von außen, ja, darf diese Euphorie nicht gleich wieder implodieren. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem letztes Jahr, dass es dann diesen so selbstverstärkender Kreislauf dann war. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, die Zielrichtung war einstelliger Tabellenplatz und wir gucken mal, wie einstellig der jetzt nun ist, wie hoch einstellig. Und man muss auch jetzt sagen wir nach dieser guten Phase auch dann so ein schlechter abkönnen als Umfeld und muss dann gucken, dass man auch im Tabellenmittelfeld dann glücklich wird in dieser Saison. Ich glaube, die Mannschaft ist noch sehr jung, noch sehr frisch. Das wird eine ganz lange Saison und da kommen bestimmt noch schlechtere Phasen.
Ja, Pavel Dotschews Zweijahresplan ist es, im nächsten Jahr anzugreifen mit einem eingespielten Team. Schauen wir mal, ob wir noch bis nächstes Jahr brauchen oder dann schon im nächsten Jahr gegen Rostock in der zweiten Liga spielen. Ja, Anstoßzeiten hat man kurz gerade mit genannt. Sonntagabendspiel, Max, du warst jetzt in Essen, Tobias, wir waren Sonntagabend in Aue. Gefühlt Kacke oder dann doch besser als der Montagabend?
Ich glaube, das ist so eine Wahl zwischen Pest und Cholera.
Also ich finde tatsächlich Sonntag mal einiges besser als Montag, wenn man jetzt, sagen wir mal, den Fernsehstationen zurechnet, dass sie halt verteilte Anstoßzeiten wollen. Dann ist, glaube ich, der Montagabend gerade für die Auswärtsfahrer noch extremer. Aber klar, gerade für die Auswärtsfahrer 19:30 Uhr im Erzgebirge oder in Essen den Anstoß zu sehen, nervt natürlich trotzdem, aber sagen wir mal, immer noch besser als montags. Gut, ja, dann haben wir eigentlich das aktuelle Team und die aktuellen Spiele ja auch schon durchgesprochen. Die Euphorie sprudelt noch nicht so, aber ich glaube, wie Max auch gesagt hat, es tut uns gut, den Ball flach zu halten und zu gucken, was auch in den nächsten Spielen passiert. Und euphorisch können wir immer noch sein oder eben auch trotzdem zufrieden sein, wenn man sagt, man hat jetzt ein Team, was sich einfach einspielt. Ich will mal mit euch trotzdem gemeinsam auch noch auf unsere Abgänge gucken, weil ich glaube, dich da schon ein paar ganz spannende Sachen aufgetan haben. Wir alle waren ja, sagen wir mal, über den einen oder anderen Abgang überrascht oder vielleicht auch nicht überrascht. Und auch da sind natürlich die ersten Spiele gespielt und man kann mal schauen, ob die Erwartungen, die die Spieler vielleicht in die neue Saison gehabt oder gehabt haben, in Erfüllung gegangen sind. Sam Schreck ist nach Bielefeld gewechselt und hat ja, 4 Spiele gemacht. Ich glaube, mit DFB-Pokal 5 Spiele dann sogar und spielt von Anfang an. Tobias, hast du ihn ein bisschen im Blick?
Also ich habe ihn ja gegen Dynamo Dresden gesehen. Und da ist er ja, es hat er, da war ja, glaube ich, der einzige Sechser und er hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht.
Ich glaube, das Bielefeld-System ist also nach Kicker-Aufstellung auch nur auf einen Sechser konzentriert. Ja, ich glaube, ich erfüllt seine Hoffnung, dass er sich da festspielt in der Mannschaft, wobei halt das Team noch nicht so super erfolgreich ist. Gerade als Zweitliga-Absteiger, glaube ich, müssen sie sich fangen nochmal etwas und ja, ihre Punkte einfach sammeln. Jetzt auch am Wochenende dann auch nur 1-1 zu Hause gegen Regensburg, wo sie sich, glaube ich, dann auch schon mehr erhofft haben. Im DFB-Pokal haben sie dafür geglänzt und haben den VfL Bochum rausgeschossen. Also da gibt es noch ein paar Euro mehr, die sie da eingenommen haben. Also Sam Schreck eigentlich wahrscheinlich auf einem guten Weg da in Bielefeld.
No.
Jonjic in Wiesbaden, bisher dreimal eingewechselt, 0 Tore, kommt eher von der Bank. Max, für dich überraschend oder ist für dich Antonio Jonjic ein Zweitligastürmer?
Naja, sag mal so, er bringt ja die Physis und alles dergleichen auch mit, um wirklich auch höher zu spielen. Ich glaube, das hat er letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, auch ein sehr ja, mentaler Spieler, der so ein bisschen seinen Anlauf braucht, seine Reizpunkte unbedingt braucht. Ich glaube, ihm hätte ein Jahr in der dritten Liga jetzt in seinem Alter noch ein bisschen gut getan. Ich glaube, er hat sich nicht so über den Aufstieg von Wien gefreut. Ich glaube, jetzt ist die Konkurrenz relativ hoch. Ja, mal gucken, wie er in der Saison sich schlägt. Ich bleibe dabei. Ich glaube, bei uns wäre ein Jahr noch besser aufgehoben gewesen und dann hätte er vielleicht den Sprung in die zweite Liga mit uns oder mit einer anderen Mannschaft geschafft. Mal gucken. Also Wien ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster gerade in der zweiten Liga.
Das genauso, das wäre nämlich jetzt auch genau meine Einschätzung gewesen. Also ich glaube, da wird das sich, naja, wenn jetzt nicht was noch was ganz, ganz Besonderes passiert, wird das sich mittelfristig nicht durchsetzen können.
Ja, auf der anderen Seite, also ich weiß gar nicht, ob jetzt Wiesbaden so ein schlechter Verein für ihn ist, weil, sagen wir mal, wird jetzt nicht zu rechnen sein, dass sich da so ein Team einspielt, was die zweite Liga im Grund und Boden spielt, sodass vielleicht auch der Trainer ab und zu halt gezwungen ist, mal ein paar Sachen auszuprobieren und natürlich, wenn er die Chance kriegt, muss er sie nutzen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt ein mega guter Zweitligastürmer ist. Ich glaube, da war schon die dritte Liga, ein guter Drittligastürmer schon eher das Limit. Aber vielleicht überrascht er uns ja auch. Werden wir sehen. Bisher, wie gesagt, nur mit Kurzeinsätzen nach Einwechslungen. Und nicht eingewechselt, sondern immer ausgewechselt wurde Elias Huth beim SSV Jahn Regensburg, wobei er, und das muss man ihm zustehen, sich auch durchgesetzt hat und hier der Stürmer Nummer 1 beim Jahn ist. Aber auch mittlerweile 4 Spiele, 0 Tore. Ich weiß gar nicht, ob er sich an Torbeteiligungen irgendwo hervorgetan hat. Tobias, hast du da was noch rausgefunden?
Also ich glaube, er hat weder im Bayern-Pokal hat er getroffen, noch im DFB-Pokal, noch in der dritten Liga und hat auch keine Vorlage gegeben. Also er hat bisher bloß 2 gelbe Karten gesammelt. Also das läuft bisher jetzt eher so suboptimal für ihn.
Ja. Da muss man schauen, ob das gute Wahl war. Auf jeden Fall hat er den Stammplatz, aber ich glaube, auch der Jan wird langsam nervös und ja, fordert dann Tore irgendwann. Ja, und dann unser namhaftester Abgang mit Dimi Nazarov, der sich das Abenteuer vierte Liga angetan hat. Regionalliga Südwest beim Traditionsverein Kickers Offenbach. Erstes Spiel habe ich dann noch ein bisschen intensiver verfolgt, haben sie 1-0 gegen Kickers Offenbach zu Hause verloren und waren tatsächlich da etwas down. Aber dann drehte sich das Blatt und auf einmal glänzt Nazarov wie in besten Zeiten, oder, Tobias?
Auf jeden Fall, man halt gegen Eintracht Frankfurt 2 ein Tor gegebene Vorlage, auch gegen Hoffenheim 2 eine Tor, eine Vorlage, also wie in alten Zeiten praktisch.
In allen Seiten. Ihr müsst mal googeln, also wer sich für die Nazarov-Action interessiert. Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt 2 ging, glaube ich, 3 zu 2 aus. Also war aber auch ein super Match, auch glaube ich, auch mit entscheidendem Tor erst irgendwie kurz vor Schluss. Aber Dimi Nazarov macht nach, glaube ich, 2 Minuten sogar auch das 1-0 in seinem ersten Einsatz von Beginn an. Nach einer Ecke, und die Ecke hat er selbst auch ausgeholt in typischer Nazarov-Manier, wo er nämlich aus 35 Metern irgendwie den Ball mal Richtung Tor zimmert und der Torwart kann ihn nur irgendwie aus dem Eck kratzen. Und aus dem folgenden Eckball entsteht dann eine Situation, wo der Nazarov den Ball über die Linie drückt. War sein erstes Tor und jetzt typischerweise gegen Hoffenheim hat er auch seinen ersten Elfmeter für Offenbach verwandelt, auch in der ersten Minute oder in der zweiten Minute. Auf jeden Fall, ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt war es in der ersten Minute, gegen Hoffenheim in der zweiten Minute. Also Pavel ist von Anfang an on fire im Spiel
Du
und hat
meinst
hier
Dimi?
schon Dimi Nazarov, was habe ich gesagt?
Pavel.
Pavel ist auch on fire, ne? Also das
Ja.
will ich jetzt nicht anzweifeln, aber Dima ist im Spiel on fire, hat sich schon 2 Tore hier eingehandelt. Guckt euch das mal an, Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt und auch Hoffenheim 2 gegen Eintracht Frankfurt. Da sage ich mal, bei dem Elfer hat er richtig, richtig Glück gehabt, weil der Torwart hat die richtige Ecke geahnt und der Ball schlupft ihm so unter dem Körper wirklich durch. Das wäre natürlich auch die Story gewesen. Erster Elfer nach Nazarov in Aue, Boris Tachi verschießt und erster Elfer für Nazarov außerhalb von Aue, Nazarov verschießt. Also das war wirklich knapp davor. Aber Dimi hat das Glück und trifft den Elfer. Guckt
Das
euch mal
dürfte
an.
dann sein 30. Verwandelter Elfer in seiner Karriere gewesen sein, wenn ich jetzt nicht
Ja.
alles vergesse.
Ja,
Dann war
also
es der 30.
genau, für Auer hat er, glaube ich, 29
Und
verwandelt, ja.
ich glaube, er hat, also ich habe bisher immer viel recherchiert und versucht herauszufinden, ob es noch irgendeinen Amateurkicker Hessenliga oder sowas gibt, der nur ansatzweise diese Quote hat. Ich glaube, Dima Nazarov hat nur in Kiel einmal einen Elfmeter verschossen.
Ja.
Und das war's. Und ich glaube, diese Quote von 30 Elfmetern und von 31 hat kein anderer Profi irgendwo im Profifußball. Nicht Lionel Messi, keiner.
Ja.
Also höchstens irgendeine nordmazedonische Amateurliga. Da gibt es vielleicht doch noch einen Experten, aber ich glaube, also im Profifußball gibt es, glaube ich, niemanden, der auch nur ansatzweise diese Quote hat. Aber glaubt ihr, dass Dima Nazarov so mit seinen Qualitäten jetzt auf der 10, wenn er jetzt Zehner wäre bei uns, ob der jetzt im Spiel besser wäre als Boris Tasci oder ob der unserem Spiel gut tun würde?
Davon bin ich ehrlich gesagt fest überzeugt.
Ich nicht so, tatsächlich. Warum, Tobias? Argumentiere
Naja,
mal bitte.
weil er ein Stück weit agiler ist, weil er ein Stück weit auch, weil er halt einfach auch eine höhere Spielintelligenz ja auch mitbringt. Und weil er einfach ein Stück weit auch eine höhere Passgenauigkeit auch mitbringt.
Es ist halt ein anderer Spielertyp, ne, finde ich. Ich glaube aber, Aue tut's gut, mit diesen zwei sehr agilen Außenstürmern halt zu spielen. Und ich könnte mir, also da sehe ich halt Dimi Nazarov so wirklich nicht jetzt da in dieses Spielsystem sich eingliedernd oder dass er da irgendwie einen Mehrwert bringen könnte. Er wird sicherlich dann auch gute Aktionen haben können bei uns immer noch, auch in seinem Alter. Aber vielleicht auch immer noch etwas besser als Boris Tasci, dann zugegebenermaßen. Aber ich glaube nicht, dass er so glänzen könnte mittlerweile noch bei uns in Aue, wie er es vielleicht zu besten Zeiten gemacht hat.
Ich glaube auch, er würde bei uns immer noch so ein bisschen glänzen. Also er hätte auf jeden Fall den Elfmeter gegen Sandhausen natürlich gemacht, keine Frage.
Klar.
Und damit wäre der Vergleich mit Tasci schon jetzt erstmal gewonnen. Aber ich glaube fürs Spiel allgemein, für dieses jetzt sehr eher ballorientiert und dann aber doch in der gegnerischen Hälfte relativ schnelle Spiel, wäre es, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, ob da Dima perfekt reinpassen würde. Also ich glaube, er ist gerne ein Spieler, der so diesen Ball ranholt, auch mal drauftritt, auch mal so das Spiel vor sich hat. Ich glaube nicht, dass er so gut in diese Situation jetzt gerade reinpasst. Also ich bin da hin und her gerissen. Ist natürlich schade trotzdem, dass er nicht mehr bei uns ist.
Ja, vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder. Vielleicht schafft ja Kickers Offenbach den Aufstieg. Wie alt ist Nassauer jetzt? Ist er
34.
34?
Nee, 33, entschuldige bitte.
Wisst ihr, welche Rückennummer er in Offenbach trägt?
Die 33.
Die 33, tatsächlich. Keine Ahnung, die 10 wollte er sicherlich haben, aber ist vielleicht dann schon irgendwie
Aber selbst
längerfristig
wenn
gebucht.
Kickers Offenbach aufsteigt, ich meine, was wollen die dann nächstes Jahr? In der dritten Liga ist ja auch dann nicht mehr.
Genau.
Max, du hast gerade alles aufgebaut und uns wieder das Glas halb leer getrunken und jetzt
Ja, vor und zurück, Unruhe spuckst du es wieder
stiftend.
voll, genau, ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt die vier Abgänge uns angeguckt. Gab ja noch eine Menge andere, ich glaube 8 oder 9 Abgänge hatten wir. Wollt ihr noch über einen sprechen?
Ja, Tom Baumgart müssen wir, glaube ich, noch ansprechen beim Halleschen FC. Presst da so ein bisschen Fuß, spielt ein bisschen mehr zentraler, hat jetzt, ich glaube, am Wochenende sein zweites Tor gemacht. Tut ihn vielleicht mal gut, die Luftveränderung, aber naja, also Halle, wie gesagt, dieses Jahr auch ein schwieriges Jahr. Vielleicht der Richtige für die. Bei uns habe ich ihn in den letzten Jahren nicht mehr so richtig wahrgenommen oder gesehen.
Also wie gesagt, ich bin jetzt auch viel, viel jetzt ja auch in Halle unterwegs und ich sage immer gerne, es gibt einen Grund, dass Halle und Hölle irgendwie so sprachlich nah nebeneinander liegen. Wie gesagt, also in Halle geht er jetzt schon als großer Hoffnungsträger. Das ist so ein bisschen, gerade nachdem jetzt Niklas Kreuzer jetzt mit Hodenkrebs ausgefallen ist, übrigens auch an dieser Stelle gute Besserung. Von dahingehend ist es so, er gilt ja jetzt so ein bisschen auch als der Hoffnungsträger und ich glaube so ein bisschen, er ist dort eher so in diesem Team so mehr so der Star, wenn man das jetzt so sagen kann, als das jetzt ein Auer gewesen ist. Also er passt da ja, also es spielt halt auch, glaube ich, auch mit Baumann auch zusammen in dem Team, die, glaube ich, einfach auch als Spielertypen ganz, ganz gut zusammenpassen.
Kommt ja noch, sie müssen, glaube ich, nach Halle fahren oder sie haben zu Hause gegen Halle zu spielen. Und wenn sie da nicht gewinnen, sind sie auf jeden Fall auf dem Abstiegsplatz. Und dann kommen sie zu uns. Also es wird dann auf jeden Fall ein Gradmesser. Also
gegen Halle? Nee, gegen wen spielen sie jetzt? Du hast gesagt gegen Halle?
Nee, gegen. Die spielen zu Hause gegen Sandhausen.
Gegen Sandhausen.
In okay. Halle, glaube ich. Ja. Und dann kommen sie zu uns. Also die okay. müssen wir dann auf jeden Fall zu Hause schlagen.
Ja, ja. Vielleicht hat er auch noch ein paar Rechnungen offen mit ein paar Spielern.
Das kann sein.
Das wirst du ja vielleicht dann hinter den Kulissen mitbekommen. Mal schauen. Gut. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir gucken nochmal auf die Jugendmannschaften, denn auch da ging die Saison jetzt endlich Ende August los. Regionalliga in der A-Jugend und B-Jugend mit ja, gemischten Ergebnissen. Die A-Jugend verliert leider 0-1 gegen den Berliner AK. Und die B-Jugend gewinnt aber dafür, glaube ich, sogar 3-1 gegen Eichstätt oder so. Also auf jeden Fall.
Eichsfeld.
Eichsfeld. Wo liegt das? Weißt du das?
Thüringen? Ich glaube, in Thüringen liegt das, genau. Mhm. Ich hatte mal einen Professor, der aus, als ich noch in Jena steht habe, der kam aus dem Eichsfeld und hat immer was aus Eichsfeld berichtet.
Ich kenne nur Eichsfeld.
So, und das so ein bisschen, und ich saß da als solch junger 21-jähriger Mann und dachte so, Alter, das interessiert ja gerade niemanden, ich will wissen von dir, nicht irgendwie wissen über das Eichsfeld.
Ja, hat mir dann tatsächlich gefehlt, hat mir jetzt nichts gesagt, aber gut, spielen Regionalliga jetzt scheinbar dann der B-Jugend, aber nicht gut genug, um gegen uns zu gewinnen. Also guter Start für die B-Jugend und die A-Jugend muss noch ein bisschen, loslegen. Gut, dann sind wir eigentlich auch am Ende der Podcast-Folge. Vielen Dank, Max, nochmal für deine Sticker-Aktion, wer die vielleicht mitbekommen hat. Also wer uns auf Twitter folgt und auf Instagram folgt, hat sicherlich mitbekommen. Max hat ein paar Sticker designt und ich glaube, über wie viele Bestellungen hattest du? 70, 80 Leute haben bei dir bestellt?
Ja, an die 80, ja.
Ja, also mega gut für dein Engagement, super Designs, wie aus so einem intelligenten Kopf so kranke Ideen kommen können, ne? Frage ich mich ja immer noch. Aber du hast das ja alles finanziert und du hast das ja alles vorausgelegt in der Hoffnung, hast dir dann auch noch die Arbeit gemacht, das alles nicht nur zu designen und drucken zu lassen, sondern auch dir 70 Adressen geben zu lassen und die verpackt und Porto draufgeschrieben und an die Leute versendet. Also vielen lieben Dank an der Stelle hier nochmal für dein ganzes Engagement. Und nur mega Feedback. Ich habe ja auch so ein Sticker-Paket jetzt hier zu Hause liegen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, finden sie super. Die ersten Sticker kleben in Lübeck, in Hamburg und scheinbar auch in Rostock jetzt schon. Schickt mal ein paar Fotos, wer Sticker-Paket von Max bekommen hat, auf Instagram oder auf Twitter. Teilt gern Max-Account, teilt gern unseren Aue-Podcast-Account. Würden wir uns freuen, wo überall unsere Sticker gelandet sind.
Genau. Ja. Ich würde gerne zu Max noch was erzählen wollen.
Und so, jetzt lehnen wir uns mal kurz zurück. Die Folge zwar, kann noch etwas länger dauern jetzt.
Und zwar, es ist ja so, ich habe jetzt auch in meiner Tasche, beziehungsweise in meiner Jacke, mit der ich jetzt immer nach Halle fahre, habe ich jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Aue-Podcast-Sticker, also auch so die mit diesen bunten Designs, mit dem Regenbogen. Und als ich so zum ersten Mal so Kontakt mit Max hatte und ich dann irgendwann rausbekam, wer er im Aue Transfermarktforum ist. und ich wusste das ja jahrelang vorher nicht, aber es war halt irgendwie immer vorher so, dass ich dann immer den Streitgespräch zwischen bestimmten Personen und diesen einen bestimmten User mitbekommen habe. Den Username sage ich jetzt mal nicht. Und so ein bisschen, und ich bin halt jeden Tag nur in dieses Aue Transfermarkt Forum gegangen, um halt seine Kommentare zu lesen und die Reaktion der Leute darauf vor allen Dingen. Und das war so ein bisschen, und ich dachte immer so, also das war so für mich am Abend, als ich so aus dem Studium nach Hause kam oder von Arbeit nach Hause kam, habe ich meinen Laptop immer angemacht, heißt, na, was hat denn User XYZ geschrieben? Ach so, das Streitgespräch mit dem ist jetzt also weitergegangen. Okay, spannend, okay. Na, mal gucken, wie es morgen weitergeht. Und das fand ich mich, und dann dachte ich so, und dann habe ich dann so Max so getroffen und so, okay, das ist es, also dieser User aus diesem Forum, okay, na Max, ich guck mir den jetzt mal einfach mal in echt an. Und dann habe ich jetzt auch noch seine Freundin kennengelernt, das so ein bisschen, und dann dachte ich so, das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt dieser User ist.
In live noch schlimmer als online.
Nein, gar nicht.
Naja, also ist ja, also man muss ja auch mal sagen, dass der Verein ja auch mit so einem Transfer da Max in den Verein zu holen ja einen super Deal gemacht hat. Aber den Schritt voraus eben auch zu sagen, hier kommen wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Das Ganze ehrenamtlich, die können ja jetzt da nicht das mega große Geld dann in die Hand nehmen. Und ich glaube, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt. Ich glaube, da hat sich auch schon in der Außendarstellung sehr, sehr viel getan, was jetzt nicht nur damit zusammenhängt, dass Helge nicht mehr im Verein ist und den Verein regiert und man in den Medien nur wieder irgendwelche Statements von Helge Leonhardt hört, sondern dass sich auch der aktuelle Präsident zum Beispiel sehr zurückhält. Matze Heidrich ist, glaube ich, und Pavel Dotschev, die zwei sind, glaube ich, so das Gesicht nach außen für die Medien und die aber halt eine ganz andere Art haben zu kommunizieren. Und ich glaube, auch in der Fanszene tut sich da auch einiges, wo man auch sagt, irgendwie ist das doch irgendwie gepaart mit dem spielerischen Glanzlichtern gerade irgendwie eine schöne Zeit. An der einen oder anderen Stelle muss sicherlich in der Fanszene auch irgendwie noch ein bisschen was passieren oder sich etwas geöffnet werden. Lübeck waren auch wieder so ein paar Geschichten, aber insgesamt, gerade hier, Max, deine Sticker-Aktion, wie viele Leute du jetzt mittlerweile aktivieren kannst, die da dahinter stehen. Wie gesagt, unser Regenbogen-Sticker sollte natürlich auch eine Message haben und transportiert haben, aber auch da kriegt man mittlerweile irgendwie, ich glaube, bei Instagram wurden wir von zwei, drei Leuten irgendwie blöd angeschrieben, aber der Rest ist halt mega happy, dass es das gibt und ist irgendwie auch stolz, irgendwie solche Aufkleber zu haben und die Sticker zu verkleben. Also da muss man halt auch wirklich mal sagen, da haben wir insgesamt auch als Community halt viel geschafft in den letzten Jahren so. Und ja, das macht einfach gerade schon Spaß, da den Verein begleiten zu dürfen.
Ihr versucht euch hier schön gut zu stellen. Ne? Mal sehen, wie ihr dann in 2 Jahren von mir redet dann.
Nein, gar nicht.
Ja, Sticker-Aktion, wie gesagt, nochmal der Aufruf an alle, gern Fotos zu posten und natürlich auch die kleine Spende, die Max sicherlich verdient hat, um einfach nur seine Kosten zu decken. Wer es noch nicht gemacht hat, gern nochmal spenden. Ihr wisst, wohin, ist im Paket entsprechend drin enthalten, damit Max natürlich jetzt auf keinen Kosten sitzen bleibt.
Und alles, was drüber hinweg natürlich bleibt, das geht natürlich an die Auer Jugend. Also, da soll am Ende nichts bei mir landen. Das war jetzt eher so eine ja, Aktion für die Community. Und wie gesagt, alles, was drüber hinaus davon wegbleibt, das geht dann an den Auer Nachwuchs.
Und ich glaube aber, wer jetzt noch auf die Aktion aufmerksam wird, aktuell ausverkauft, Max, gibt es nochmal so eine Aktion?
Ja, ich habe mir ein bisschen was in Reserve gehalten, falls die Deutsche Post, falls die Brieftauben irgendwo Mist bauen. Das ist jetzt schon, glaube ich, an ein, zwei Stellen passiert. Da habe ich mir noch ein bisschen Reserve gehalten, aber dann ist das auch so gut wie alles weg.
Deswegen folgt uns auch weiterhin. Wir werden das natürlich auch weiter gern promoten und darüber berichten. Folgt uns auf Twitter und Instagram und Facebook, weil bei Facebook haben wir jetzt die Aktion dann nicht gemacht. Wenn es mal wieder was gibt, dann werdet ihr es über Max Account, über oder unseren Account dann erfahren. Gut. Gute Folge, oder, Tobias?
Es war eine besondere Folge, gerade weil Max dabei war.
Auf jeden Fall, immer was Besonderes.
Tobias schleimt immer mehr. Also wie gesagt,
Ja.
ich werde auch beobachten, wie das in 2 Jahren aussieht, wenn dann ja das ganz genau beobachten.
Pass auf dich auf in Rostock, Max. Lass dich nicht beim Stickern erwischen.
Ja.
Und ja, dann freuen wir uns auf die nächsten Spiele. Mal gucken, in 4 Wochen sind wir dann so Ende September. Das ist der angesprochene Zeitpunkt, wo wir dann sicherlich auch noch mal einen klaren Blick auf die Saison bekommen. Viele Grüße an die Community. Vielen Dank auch nochmal für das Feedback, was wir auf die Folgen bekommen. Vielen Dank, dass ihr euch an der Sticker-Aktion von Max beteiligt habt. Und ja, bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao. Glück auf.